Wenn du einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall in der Familie hast, dann ist dein Risiko, auch so etwas zu bekommen, leider deutlich höher als beim Durchschnitt der Bevölkerung. Das Schöne ist, du kannst 9 von 10 Herzinfarkten und Schlaganfällen mit dem aktuellen Stand der Medizin vermeiden. Und heute wollen wir einmal durchgehen, wie das genau geht. Damit herzlich willkommen bei Long Game. Wir bei Long Game wollen, dass möglichst viele Menschen lange und vor allem gesund leben und du im Hier und Jetzt deine maximale Performance abrufst. Wir, das ist einmal Markus. Markus ist Kardiologe, Internist und Ernährungsmediziner, der seit knapp Jahren präventive Medizin macht. Und ich bin Laurenz, ich bin Laie, der die dummen Fragen stellen darf, damit es alles schön umsetzungsnah bleibt. Wir schaffen heute ein umsetzungsnahes System, was du für die Prävention machen kannst, wenn du weißt, ich habe einen Herzinfarkt oder Schlaganfall in der Familie. Und damit viel Spaß bei der Folge, gute Insights und let's go. Markus, wie entsteht eigentlich ein Herzinfarkt? Was ist das eigentlich genau?
Also, der Herzinfarkt ist, du musst dir so vorstellen, das Herzen ist ja ein Muskel und die Muskelzellen werden mit Blut, mit Sauerstoff versorgt. Das kommt über die Gefäße zu dem Herzmuskel. Der Infarkt ist dann, wenn der Herzmuskel mehr Sauerstoff braucht, als er bekommt, sprich die Zelle stirbt ab. In dem Moment, wo eine Zelle abstirbt, das ist der Infarkt. Wie kommt es dazu, dass da nicht mehr genügend Blut oder Sauerstoff hinkommt? Dadurch, dass die Autobahn irgendwie verstopft ist.
Ja, das heißt, die Blutbahn.
Die Blutbahn ist dicht. Wie kommt es zu dem Moment, dass die Blutbahn oder die Arterie eben verstopft ist? Durch Cholesterinablagerungen.
Was ist Cholesterin?
Cholesterin, Blutfette. Ja, und das Thema ist, der Körper hat, man kennt das aus dem Volksmund, das gute und das schlechte Cholesterin. Ja, warum heißt es so? Das Gute ist das. Es gibt die sogenannten ApoA-haltigen Lipoproteine, also Blutfette, wenn man so möchte. Die sind dafür da, also wie so eine Art Transporter, irgendwelche Autos, die bringen das Cholesterin von den Organen zurück zur Leber, dass es abgebaut wird. Darum sagt man gut, weil man hat irgendwann verstanden, ich soll wenig Cholesterin im Körper haben, in der Blutbahn haben. Und dann gibt es das schlechte Cholesterin, das ist sogenannten Apolipoprotein B-haltigen Transporter, die bringen Cholesterin von der Leber über die Blutbahn zu den Organen hin. Man muss sich das so vorstellen, dass ich viele verschiedene Formen von Transportern habe, die diese selbe Arbeit leisten. Also sprich, Cholesterin von der Leber zu den Organen bringen. Ob das jetzt der große Truck ist oder das Cabrio oder was auch immer, ist völlig wurscht. Sie machen alle das Gleiche. Das heißt, ich kann eine einzige Autoform messen im Blut. Dann kann ich aber sagen, okay, ich habe von den schlechten Transportern vielleicht so viel Trucks oder ich kann messen und sagen, ich habe so viel Cabrios. Aber ich kann mich, wie zum Beispiel das LDL-Cholesterin, das man mal gehört hat, aber ich kann immer nur eines davon sagen. Bis man mal kapiert hat, dass eben jeder Transporter, jedes Auto hat ja eine Tür. Also kann ich ja zum Beispiel auch alle Türen messen. Und wenn ich alle Türen messe, dann weiß ich die Gesamtheit aller Transporter, die einen negativen Effekt auf meinen Körper haben, weil sie das Cholesterin zu den Organen bringen.
Also wenn ich nur einhaken darf, bevor jetzt sozusagen, also wir wollen schlechte Fette im Blut vermeiden.
Genau.
Das heißt, wir wollen schauen, erstmal müssen wir verstehen, wo sind eigentlich die schlechten Fette? Und da haben wir dieses Bild von quasi einem Polizisten, der auf einer Autobahnbrücke steht, da läuft eine Autobahn längs und der Polizist fängt an zu zählen.
Genau.
Um zu wissen, was sind eigentlich die schlechten Brüder auf der Straße.
Genau.
So.
Ganz genau.
Und da bist du jetzt gerade, dass du sagst, okay, wie kann man das bestimmen? Das ist nicht abhängig, ist es jetzt ein Truck oder ein Cabrio, sondern es geht um eine Tür von
genau.
einem Auto.
Also es geht darum, dass zum Beispiel, sagen wir die Gesamtheit, wir haben Truck, Cabrio und Limousine, die sind alle schlecht. Ja, die ist so. Die alle, die mit dem Fahrrad rumfahren, die sind gut. Wenn ich aber jetzt nur alle Trucks zähle, dann sage ich, okay, ich habe so viele Trucks, die machen was Schlechtes, über die weiß ich Bescheid. Und unsere bisherigen Messsysteme waren so, dass wir eben entweder nur den Truck gezählt haben. aber dann weiß ich nicht, wie viel Cabrios und wie viel Limousinen habe ich noch. Mhm. Die ja eigentlich genau denselben Blödsinn machen, aber die fallen hinten runter. Mhm. Dann gibt es andere Testsysteme, die zählen nur das Cabrio. Dann weiß ich von den anderen beiden nichts. Mhm. Bis man aber eben mal gesagt hat, pass mal auf, wir haben rausbekommen, dass jeder Transporter, jedes Auto in irgendeiner Form eine Tür hat. Also stelle ich mich lieber hin und fange an, alles das zu zählen, was eine Tür hat. Da ist das Cabrio mit dabei, weil das hat eine Tür. Mhm. Und ich zähle die Tür vom Truck und ich zähle die Tür von der Limousine. Mhm. Und damit ist es mir eigentlich egal, welche Form Auto das ist. Mhm. Ich möchte nur die Menge wissen. Mhm. Und wenn ich die Autos zähle, und dann weiß ich über alles, was irgendwie schlecht ist. Und dieses Türäquivalent im Körper ist das sogenannte Apolipoprotein B.
Moment, das ist jede Tür von jedem Auto?
Ja.
Okay.
Genau. Ja. Also normalerweise ist es in dem Fall eine Sonderform. Die Autos haben halt nur eine Tür. Ja.
So, okay, aber jetzt ist der Polizist, genau, auf der Brücke, sagt, aha, ich weiß.
Ich schaue einfach nur noch, wo ist eine Tür.
Aber jetzt hat jedes Auto doch jetzt eine Tür auf der Autobahn.
Ja, aber ich habe ja die guten, das sind die Fahrräder, und ich habe die schlechten, das sind die Autos. Aber der kann nicht differenzieren. Der kommt einfach nicht nach, zu sagen, ich habe so und so viel Cabrios und ich habe so und so viel Transporter und ich habe so und so Ding. Und das ist ihm ja wurscht. Es ist ihm eigentlich völlig egal, was das für ein Transport ist. Er will nur wissen, wie viel habe ich insgesamt von dem, was kein Fahrrad ist.
Mhm, okay.
Und er hat gesehen, es gibt ein Merkmal an all diesen Transportern, das sticht raus.
Okay.
Und das ist eine Tür. Also zähle ich doch einfach nur ganz, wo sehe ich eine Tür? Und damit bekomme ich also das
Gesamt.
Wo sehe
ich eine Autotür? Und dann weiß ich, aha, das muss
eine Autotür.
Das muss ein Ding sein. Okay.
Genau, weil die Auto am Transport, im Transportvehikel dranhängt. Mhm. Genau. Und damit bekomme ich die Gesamtheit aller schlechten Cholesterine oder schlechten Transporter, die eben Cholesterin in die Gefäßbahn bringen. Das Problem ist nur, dass die einfach unfallanfälliger sind, diese Dinge. Weil an sich kann man sagen, na gut, wenn der sein Cholesterin draufpackt und der fährt es irgendwo hin, ist ja alles schön und gut. Mhm. Nur in dem Fall ist es so, dass die einfach unfallanfälliger sind. Das heißt, die bleiben halt auch irgendwann mal an der Leitplanke hängen und schütten dann ihren ganzen Cholesterindreck dahin, weil der bleibt halt da liegen. Mhm. Und dann kommt irgendwann das Aufräumfahrzeug und nimmt den kaputten Transporter mit, aber nimmt halt das Cholesterin nicht mit. Das heißt, warum ist das schlechte Cholesterin schlecht? Weil es eben leichter unfallgefährdet ist und an den Gefäßwänden abgelagert werden kann.
Ja.
Und dieses Ablagern führt dazu, dass der Körper sagt, hey, stopp mal, da bleibt jetzt was liegen. Das darf hier eigentlich gar nicht sein. Ich brauche mal Hilfe, um das wegzuräumen. Und da, in dem Moment gibt der Körper, also die Zellen, die dort betroffen sind, also der Teil der Leitplanke, gibt ein Signal an den Körper und sagt, du, schick mir mal wen zum Aufräumen, dass das hier funktioniert. Mhm. Wie eine Art Müllabfuhr. Mhm. So, in dem Fall das Immunsystem. Und der Körper versucht quasi, das Cholesterin, das dort einen Reiz an der Leitplanke macht, also an den Zellen, eine unschöne Situation, versucht er abzutragen, wegzumachen und durch die Zellen, die dort kommen, quasi wie aufzufressen und zu verarbeiten. Mhm. Nur die Müllabfuhr ist halt nur getrainiert auf eine bestimmte Form, die sie machen kann. Also die sagt, ich nehme zum Beispiel halt nur eingepackte Müllbeutel kann ich aufheben und wegfahren. Mhm. Und wenn aber da so ein Cholesterinberg rumliegt, den kann ich versuchen, da zwar in mich reinzupacken, aber die kann den nicht wegarbeiten. Mhm. Im Körper ist es so, dass diese Zellen, die dort kommen und versuchen, dieses Cholesterin, das da an der Gefäßwand liegt, wenn die das versuchen wegzufressen, schäumen die rechtgehend auf. Also es gibt eine Reaktion, dass es dazu führt, dass diese Zellen einfach nicht mehr ihren Job machen können. Mhm. Was dazu führt, dass ich eigentlich noch viel mehr Ärger habe und den Schmodder, der da lag, dieses Cholesterin gar nicht wegbekomme, sondern eigentlich die Situation schlimmer gemacht habe.
Mhm.
Bedeutet, es ist an dieser Stelle, an den Zellen, noch mehr Reiz, noch mehr Entzündung. Was als Folge bringt, dass der Körper noch mehr sich selber die Info gibt, jetzt ist es noch schlimmer geworden, du musst jetzt wieder wen schicken, der es wegmacht. Und dann bin ich in demselben Kreislauf wieder. Mhm. Somit kann man sagen, dass ich in diese Leitplanke immer wieder Sachen anlagern und das Ganze richtig aufblähen. Also sprich, in der Zelle ist es so, an der innersten Gefäßwand lagert sich in diese Gefäßwandschicht eben das ganze Cholesterin und die Zellen ein und das bläht sich auf, ein bisschen blöd gesagt, wie so ein Pickel. Mhm. Ja? Bis zu dem Moment, wo die Gefäßwand diesen ganzen Spannung, diese riese Aufblähung nicht mehr halten kann und aufplatzt und das ganze Cholesterin in die Blutbahn reingeht. Der Punkt ist, wir haben in unserem Blut spezielle Zellen, die Thrombozyten, die dafür zuständig sind, dass wenn irgendwo was kaputt geht, das sofort wieder zuzumachen. Also es ist die erste Reaktion unserer Blutgerinnung in dem Sinne. Sodass die sehen, oh, da platzt was auf und die Thrombozyten fließen ja mit dem Blutstrom immer mit. Also setzt sich da sofort was dran und fängt alles das, was da rauskommt, ab und verbackt das, damit es fest bleibt. Mhm. Und das Problem ist, wenn da so viel Cholesterin auf einmal rauskommt und die Thrombozyten damit verklotten, habe ich dann den Moment, wo ich einen solchen Blutpfropfen, einen Thrombus bilde. Mhm. Und der ist so groß, dass wenn er ins Gefäß eben dann mit reingespült wird, verstopft er das Gefäß und macht damit komplett die Autobahn zu. Mhm. Und dann kommt kein Blut mehr durch und kann die dahinterliegenden Muskelzellen nicht mehr mit Sauerstoff versorgen. Sprich, diese Zellen sterben ab. Damit habe ich den akuten Herzinfarkt.
Okay.
So entsteht ein Herzinfarkt. Oder dieses Ablagern an Cholesterin, was da an den Gefäßen passiert, das ist das, was man Atherosklerose nennt.
Ja. Okay, das heißt also, der Herzinfarkt entsteht dadurch, dass der Herzmuskel nicht mehr genügend Sauerstoff erhält. Der hält nicht genügend Sauerstoff, weil seine Sauerstoffautobahn verstopft wird durch ein Konvolut aus Fett und Thrombozyten, die quasi da hinkommen, weil die sich an der Leitplanke eine Art Pickel bilden, ja, der und irgendwann aufplatzt, und wenn er aufplatzt, binden das die Thrombozyten und verstopfen einmal die ganze Autobahn.
Perfekt.
Krass, okay. Und das ist eben, und deswegen ist uns dieses Thema, was für Fette hat man im Blut. Also deswegen ist dieses Thema Fette.
Darum gibt es diese Differenzierung zwischen gut und schlecht in dem Sinne, weil manche schaffen es eben, keinen Unfall zu bauen und bringen das Fett quasi zur Leber zum Abbau. Ja. Und das ist super, weil dann ist es weg. Und die anderen nehmen eben das Fett und vom Körper und bringen es quasi irgendwo hin und bleiben halt dann hängen.
Und sagen wir jetzt, ist der Körper an sich ein sehr schlaues Wesen, das eigentlich genetisch maximiert, dass der Mensch längst möglich lebt. Wenn du jetzt sagst, das ursprüngliche Problem ist eigentlich, erstmal Fett wird da abgelagert und dann kommt das Immunsystem und das weiß damit nicht umzugehen. Warum hat das der Körper nicht irgendwie über die Evolutionsjahre einfach rausgenommen, dass der Körper das verarbeiten kann?
Weil du, also Cholesterin brauchst du als Grundstoff zur Herstellung von verschiedenen Hormonen zum Beispiel.
Ja.
Das heißt, du brauchst einen gewissen Grundmenge an Cholesterin brauchst du. Hm. Jede Zelle hat seinen eigenen Cholesterinstoffwechsel. Also was bedeutet, ich brauche eigentlich nur einen verhältnismäßig geringen Teil an Cholesterin, damit es für meinen Körper ausreicht. Aber ich brauche Cholesterin. Mhm. Nur wir leben halt in einer Gesellschaft mittlerweile, dass wir eigentlich durchgängig zu viel Cholesterin zur Verfügung haben und uns zuführen. Und dieses Mehr an Cholesterin, was ich gar nicht brauche für meine Stoffwechselprozesse, ist einfach überschüssig da und macht halt Blödsinn. Bedeutet aber, der Körper ist, wir sind einfach noch zu kurz in dieser Zeit, bis der Körper das über die Jahrhunderte verstanden hat. Und dementsprechend ist es so, dass wir einfach einen Stoff unserem Körper zuführen, mit dem er noch nicht in der Form umgehen kann. Ja? Okay. Das Thema ist nur, wahrscheinlich wird es evolutionär auch nie dazu kommen, weil der Körper ja frühzeitig lernen müsste, dass wir es nicht haben oder ihn nicht brauchen und wir es aber trotzdem dem Körper durch unsere Ernährung derzeit zuführen.
Ja.
Also wir bräuchten Populationen, die sich so ernähren, dass sie sich gar nichts zuführen, und die müssten Positiveffekte haben, ja, über die Jahrhunderte hinweg.
Ja. Ja, oder beziehungsweise keine Negativeffekte, nur da ist ja das Problem, die Selektion passiert ja durch quasi sexuelle Auslese sozusagen, also Vermehrung. Genau. Und das passiert meistens bevor, also eigentlich in den meisten Fällen, bevor man irgendwie mal ins Herzinfarktalter quasi
genau.
kommt. Das heißt, es sei denn, wenn man am nächsten Date einmal fragt, hey, zeig mal deine Blutwerte.
Gib mir meinen Stammbaum genau. und deine Blutwerte. Genau.
Was ja logisch, also jetzt bei mir noch nie passiert ist, bei dir wahrscheinlich auch noch nicht, dass sowas gefragt wurde auf dem Date. Deswegen wird es wahrscheinlich auch nie rausselektiert werden, weil eben die Vermehrung passiert, bevor das passiert. Also ganz, ganz typische Krankheit,
ja.
die uns wahrscheinlich als Menschheit noch länger begleitet wird. Okay, ja. So entsteht das Ganze. Okay, im Zuge von Herzinfarkt hört man ja auch ganz oft Schlaganfall. Wie hängt das miteinander zusammen?
Also da ist es im Prinzip derselbe Mechanismus. Ja, du hast auch Gefäße, die gehen ins Gehirn hoch, die versorgen dein Gehirn mit Blut. Mhm. Wenn hier das Gefäß zugeht oder irgendwoher ein Thrombus kommt und das Gefäß verstopft, kommt auch da wieder an die Hirnmasse zu wenig Sauerstoff, zu wenig Blut, das mir zu wenig Sauerstoff hinbringt und damit sterben die Zellen des Gehirns ab. Und das ist der Schlaganfall.
Okay. Also ob ich jetzt einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekomme, hängt davon ab, welche Blutbahn verstopft wird.
Genau.
Aber die Mechanik,
wie es verstopft wird, ist dieselbe. Es gibt zum Beispiel auch, dass du einen Gefäßverschluss von den Beinarterien zum Beispiel hast.
Ja? Ja.
Dann geht Beinmuskulatur kaputt. Es ist eigentlich ein Beinmuskelinfarkt, wenn du so möchtest. Also es geht immer darum, welches Gefäß ist wo verstopft. Und dann quasi, dass an dem Ort, der nicht mehr versorgt wird, Muskelzellen kaputt gehen. Infarkt ist quasi immer Muskelzellen, die kaputt gehen. Es gibt, wenn man es ganz genau nimmt, ein paar Unterformen oder andere Formen, weshalb es auch einen Infarkt geben kann. Dass zum Beispiel mein Blutauswurf vom Herzen nicht mehr ausreichend ist, dass genügend Sauerstoff an ein Organ kommt. Und damit habe ich dann im Verhältnis zu dem, was mein Organ an Sauerstoff benötigt, zu wenig, was ihm angeboten wird. Mhm. Und auch das kann zu einem Infarkt führen. Oder durch eine starke Blutarmut habe ich zu wenig Sauerstoff im Blut. Das heißt, meine Organe werden zwar durchblutet, aber es kommt einfach nicht Sauerstoff an. Dann habe ich wieder ein Mismatch zwischen Sauerstoffbedarf und Angebot und dann gehen Zellen kaputt. Das sind aber wirklich Sub-Sub-Sub-Formen, an die man medizinisch denken muss. Warum kann es sein? Aber der klassische Infarkt, von dem man spricht, Schlaganfall oder Herzinfarkt, ist Gefäß geht zu. Fertig.
Wegen Fett.
Wegen Fett,
ja, genau. Okay. Aber das heißt, es ist eigentlich dasselbe Krankheitsbild, nur halt, es ist ja die Frage, welche Autobahn wird
einfach, welche Autobahn ist zu, genau. Einmal knallt es in Hamburg, einmal knallt es in München.
Ja.
Genau. Ob ich jetzt Hamburg als den Kopf des Körpers setzen möchte,
ist einmal ja. Doch, finde ich ganz richtig. Okay, und jetzt haben wir gestartet, damit zu sagen, und das fand ich auch total krass, dass ich als Laie quasi reingestartet bin, dass bis zu 90% dieser Fälle vermeidbar sind. Und trotzdem haben ja so viele, also von dieser Krankheit, es haben so viele trotzdem das im Bekanntenkreis und im Umfeld einfach, dass man mal so hört, der hat einen Herzinfarkt, der hat einen Schlaganfall. Weil es ja auch die häufigste Todesursache in Deutschland ist, richtig?
Ja, genau. Okay. Also es ist, dass ich ungefähr 46% aller Todesursachen auf Herz-Kreislauf-Erkrankung zurückführen.
Okay, was ja echt der Wahnsinn. Und dann, wenn man dann das rüberlegt, also die häufigste Todesursache ist aber zu 90% vermeidbar. Jetzt würde ich einmal mit Dingen durchsprechen. Wenn man jetzt weiß, okay, ich habe das in der Familie, ich würde vielleicht gerne meine Eltern davor schützen, ich würde gerne mich selber davor schützen, ich würde gerne meine Geschwister davor schützen, diese Krankheit zu bekommen oder diese Krankheit zu versterben. Was muss ich jetzt tun, um das zu erledigen?
Also das Erste ist, dass ich mir einen Überblick über verschiedene Blutwerte machen muss. Weil es gibt ein paar Werte, die dazu führen, dass ich, also genetische Werte, die dazu führen, dass ich einfach leichter Cholesterinablagerung an den Gefäßen bekomme. Es gibt der hauptführende Blutwert, um den es da geht, ist das sogenannte Lipoprotein und ein kleines a, also LP klein a. Da kann man sich vorstellen, dass das ist so, dass an einem dieser Transporter, ich eben nicht nur die Autotür messe, mhm, sondern ein spezieller Transporter hat halt irgendwie eine blöde Antenne noch mit drin. Mhm. Und diese Antenne ist dieses Lipoprotein A, das dazu führt, dass es sich eben noch besser an die Leitplanke dranhängen kann und Blödsinn machen kann. Mhm. Das ist ein genetischer Faktor. Der wird wenn er vorliegend ist, von einem Elternteil mitgegeben, in unterschiedlicher Stärke oder Höhe. Bedeutet, zu einem kleinen gewissen Anteil kann man oder darf man diese Antenne auch haben. Dann steigt mein Risiko nicht übermäßig. Mhm. Es gibt eine, blöd ausgedrückt, eine Art Grauzone, wo ich sage, da habe ich bereits ein etwas höheres Risiko. Mhm. Wir sprechen da von, also wenn ich auf der Welt bin und mir geht's gut und ich habe keine Risikofaktoren, alles wunderbar, dann habe ich ein 5% Risiko, ein potenziell tödlich verlaufendes Herz-Kreislauf-Ereignis zu bekommen. Mhm. So. Wenn ich einen normalen Wert von Lipoprotein, also LPA, habe. Wenn ich in dieser Grauzone bin, dann habe ich ein Risiko von ungefähr 7%. Mhm. Und wenn ich einen deutlich erhöhten oder einen signifikant erhöhten Wert habe, also ab 50 Milligramm pro Deziliter und mehr, dann komme ich in einen Bereich, wo ich ein 14% Risiko habe.
Okay. Also schon deutlich, deutlich gestiegen.
Ja, absolut. Und demnach ist es eben schon ein Punkt, den ich von mir wissen muss, weil ich eben abhängig, was ich von meiner Familie bekommen habe, wirklich ein ganz unterschiedliches Risiko habe, wo ich
hinkomme. Also ganz kurz, das heißt also, es gibt hier einen Wert, das ist ein genetisch festgelegter Wert, den kann ich aber jetzt schon mir bestimmen, der mir aussagt, habe ich ein bis zu dreimal so hohes Lebenszeitrisiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja, zu versterben oder zu erkranken?
Zu versterben.
Okay, krass.
Oder anders, eine Erkrankung zu entwickeln, die tödlich ablaufen kann. So. Ja.
Und also, das heißt, deswegen ist dieser Wert dir so wichtig. Ja. Und aber, also, wenn ich jetzt zum Hausarzt gehe und ein großes Blutbild mache, ist der da drin?
Nein. Der wird klassischerweise nicht mit abgenommen. Also, da muss ich wirklich gezielt fragen, dass ich den wissen möchte. Und wie gesagt, der verändert sich nicht, der ist da und sagt mir, wo stehe ich jetzt?
Jetzt mag einer sagen, okay, wie schlimm, dann weiß ich diesen Wert und das ist ja furchtbar. Ja, kann man auch argumentieren, ne? Auch mit der, ja, mentalen Einfluss. Aber da kommen wir am Ende zu. Es gibt dafür ganz spannende Entwicklungen in der Pharmabranche, die eben auch da Abhilfe verschaffen. Gehen wir am Ende nochmal drauf ein. Aber
ja, und das Schöne ist, wenn ich das früh genug weiß, dann habe ich so viel andere Möglichkeiten an der Hand, um eben frühzeitig Dinge in die richtige Richtung zu bringen, dass mich diese Erhöhung eigentlich nicht mehr jucken muss. Mhm. Ja? Wenn ich es weiß, kann ich was dagegen machen.
Ja. Genau. Weil es gibt noch ganz viele andere Faktoren und da gehen wir jetzt auch einmal durch, was all die Faktoren sind.
Ganz genau.
Wir sind jetzt gerade noch bei sozusagen Risikofaktor Nummer 1, das sind die Blutwerte oder was soll ich checken? Blutwerte.
Genau, also was ich muss mein Cholesterin muss ich wissen. Das heißt, ich muss mein ApoB, mein Apolipoprotein-B-Wert wissen, sprich, wie viele Türen habe ich? Ja, einfach mal, wo ist mein Volumen?
Wenn ich da kurz einhaken darf, weil bei Cholesterin hört man ja eigentlich ganz oft LDL und HDL, also die HDL das Gute und LDL das Schlechte.
Genau. Und da ist es eben so, das ist ja dieses Fahrrad und Transporter, was wir vorhin hatten. Ja?
Ah, das ist Fahrrad und Transporter.
Genau. Also HDL ist ein Fahrrad. Aha. Ja? Und LDL ist zum Beispiel das Cabrio. Mhm. Ja, ist eines der schlechten Transporter. Und dann habe ich eben VLDL zum Beispiel noch, das ist zum Beispiel der Truck und LDL ist das Cabrio. Und dann habe ich eben mein drittes, was dann im Verhältnis die Limousine ist. Mhm. Aber ich möchte nicht nur wissen, wie viel Cabrios ich habe, also wie viel LDL-Cholesterin ich habe, sondern ich möchte alle Autos wissen, die ja Schaden anrichten. Mhm. Das heißt, ich muss mein komplettes Volumen an schlechten Cholesterin wissen. Also muss ich alle Autotüren messen, weil jedes Auto eine Tür hat. Und das ist das Apolipoprotein B, also das ApoB. Das heißt, ich muss, wenn ich Blutwerte mache, muss ich einmal über meinen Cholesterin-Status Bescheid wissen von meinem schlechten Cholesterin. Mhm. ApoB messen.
ApoB, ist es im großen Blutbild?
Auch nicht. Das ist, wenn überhaupt, dann ist das LDL-Cholesterin drin. Die derzeitigen Labore machen es so, normalerweise wird das Cholesterin bestimmt im großen Blutbild oder in der großen Blutentnahme, so muss man ja sagen. Das Blutbild ist ja eine andere Geschichte. Aber an sich ist es, in der großen Blutentnahme ist das Gesamtcholesterin drin. Also alles, 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 ob gut oder schlecht, wurscht. Es wird das HDL genommen und es wird das LDL genommen. Und die meisten Labore bestimmen den sogenannten Non-HDL-Wert. Bedeutet, die nehmen das Gesamtcholesterin und rechnen einfach, was HDL, also das Gute, rechnen sie raus und sagen, naja, der Rest, der übrig bleibt, muss ja die Gesamtheit des ganzen Schlechten sein.
Mhm.
Der kommt auch sehr, sehr nahe an den ApoB-Wert hin. Aber wenn ich es wirklich genau machen möchte, muss ich ein ApoB-Wert machen.
Okay, das ist der genaue Wert fürs schlechte Cholesterin, ja. ApoB. Aber sag mal, jetzt hast du zwei Werte genannt und das, meine Super, sind zwei der wichtigsten Werte. Warum werden die nicht standardmäßig abgenommen?
Weil man, das ist ein Fall der Entwicklung, man hat einfach am Anfang irgendwann rausbekommen, eines der Cholesterinträger, der schlecht ist, ist LDL.
Mhm.
Und dann hat man sich gefreut, dass man überhaupt mal was identifiziert hat, was den Blödsinn macht.
Ja.
Also wurde das gemessen. Und im Laufe der Entwicklung hat man eben gemerkt, dass es nicht nur das LDL gibt, sondern eben noch weitere andere. Und man ist aber auf den bewährten Methoden stehen geblieben.
Ja.
Mittlerweile ist die Entwicklung so, dass man durchaus auch in den Leitlinien die Empfehlung nimmt, da gewisse weitere Blutwerte mit abzunehmen.
Mhm.
Aber es ist auch so, dass manche Studien oder die Studien, die auch für Medikamente benutzt wurden oder wann kann ich ein Risiko senken, ist eben immer auf dem klassischen Wert gelaufen, diesem LDL-Bestimmung. Und darum ist man dem so lange treu geblieben.
Okay.
Ja, schaut in 10 Jahren sicherlich anders aus, aber bis diese Umstellung erfolgt ist und auch Studien andere Werte mit reinnehmen, das ist einfach ein Prozess.
Okay, das heißt, gerade ist quasi der Standard ist quasi so ein altes Nokia-Handy und es gibt eigentlich schon iPhone, aber es braucht einfach, bis das überall ankommt.
Genau.
Okay, also es ist nicht irgendwie bös gemeint oder irgendwie, es ist einfach nur, nee,
bis es etabliert ist, genau.
Ja, verstanden. Okay, das ist also Blutwert Nummer 2, ApoB. Haben wir noch, genau, Blutwerte?
Genau, dann würde ich auch wieder ein genetischer Faktor, würde ich das Apolipoprotein E mitbestimmen. Und da ist es so, man sagt Allele dazu. Ein Allel ist quasi ein spezieller genetischer Teil, den ich von einem Elternteil bekomme. Also ich bekomme ein Allel von der Mutter und ein Allel vom Vater.
Mhm.
Und das ist betitelt mit 2, 3 und 4. Also es gibt das Allel 2, das Allel 3 und das Allel 4. Und abhängig, was ich von welchem Elternteil bekomme, habe ich eben die Konstellation 2, 2 oder 2, 4 oder 3, 3 oder 3, 4 oder wie auch immer. Und ganz grob gesagt, mit ein paar Konstellationsausnahmen, aber das würde jetzt zu weit reichen, aber ganz grob gesagt kann man sagen, überall, wo ich ein 2-Allel dabei habe, habe ich ein etwas höheres Risiko für Atherosklerose, also für Ablagerungen. Überall, wo ich ein Allel 4 dabei habe, habe ich ein höheres Risiko, Alzheimer und Demenz entwickeln zu können. Heißt nicht, dass ich es muss, aber das Risiko wird höher. Und überall, wo ich eine 3 dabei habe, ist eigentlich der Fall, den ich am liebsten haben möchte, weil da bin ich am neutralsten vom Risiko. Das heißt, der perfekte Fall wäre genetisch ApoE 3-3.
Ja.
Ja? Ja. Genau.
Und das wird auch so dargestellt, ne? So, also eine Zahl, Schrägstrich, eine andere Zahl.
Ganz genau.
In dem
Laborwert, genau.
Ja.
Und dementsprechend sind das die 3 Werte, die ich auf jeden Fall von mir wissen muss, um mein Risiko ziemlich gut schon vorab oder mein familiäres Risiko erstmal einschätzen zu können.
Mhm. Ja.
Es gibt trotzdem noch Unterformen genetischer Konstellationen, die mitgegeben werden können, die wahnsinnig aufwendig wären zu messen und zu kontrollieren. Es gibt nämlich schon den Fall, dass zum Beispiel der Vater irgendwie eine schwere koronare Herzerkrankung, also schwere Ablagerung an den Herzkranzgefäßen hat, aber selber eben kein LPA, beziehungsweise auch die nächste Generation normales ApoE, kein LPA und Cholesterin, also ApoB so normal hoch ist. Und es gibt aber so Unterformen, wenn man dem nachgehen würde man sicherlich sehen, dass da was kommt.
Mhm.
Also Aber wenn ich die schon mal habe, dann kann ich auf jeden Fall von ausgehen, dass ich da ein Thema habe.
Ja. Genau. Spannend. Und gibt es noch andere Blutwerte, die du im ersten Schritt empfehlen würdest?
Also dann muss man sich überlegen, es gibt verschiedene andere Risikofaktoren, über die ich Bescheid wissen muss. Und die Risikofaktoren kann ich teilweise eben auch mit Blutwerten nochmal genauer eingrenzen. Ja? Also da wären wir in dem Thema Blutzucker, also alles, was so in Richtung Diabetes geht, wären dann auch nochmal Blutwerte, die ich wissen müsste, bedeutet einmal den Langzeitblutzucker, also das sogenannte HbA1c-Wert. Es gibt eine Berechnung aus Zucker und Insulin, die mir zeigt, wie gut meine Reaktion des Körpers auf Insulin ist. Und das ist der sogenannte HOMA-Index, H-O-M-A. Ja? Also sprich, wenn ich da mein Risikoprofil wissen möchte, dann brauche ich den LPA, ApoB, ApoE, den Langzeitzuckerwert und diesen HOMA-Index. Dann bin ich ziemlich, also auf jeden Fall schon mal safe. Es gibt dann als anderen Risikofaktor noch Entzündungen im Körper. Also wir wissen, dass manche Dinge leichter Entzündungen an den Gefäßwänden hervorrufen können, also damit auch wieder leichter Ablagerung von Cholesterin. Und ein Punkt ist, dass wir in den Studien, in den Forschungen rausbekommen haben, dass je höher mein Anteil an Omega-3-Fettsäuren im Körper ist, desto weniger entzündliche Prozesse an den Gefäßwänden habe ich. Also Omega-3 hat einen entzündungshemmenden Charakter an den Gefäßen und führt dazu, dass die Gefäße elastischer und gesünder bleiben. Bedeutet, dass ich meinen Omega-3-Index auch kennen sollte, um eben zu sehen, ist mein Omega-3-Volumen im Körper, wenn man so möchte, ausreichend hoch. Und im Thema Entzündung gibt es noch zwei andere Werte. Das ist der sogenannte hochsensitive CRP-Wert, also HSCRP. CRP ist das sogenannte C-reaktive Protein. Das ist, oh, heute schmeißen wir aber ganz schön mit Namen.
Ja, ja.
Alter Vater, das ist schwierig. Das ist einfach ein Protein, das mir anzeigt, ob Entzündungen im Körper sind. Ja? Und jetzt der letzte ist das Homozystein. Das ist ein Zwischenprodukt beim Aminosäurestoffwechsel. Und da weiß man einfach, dass wenn ich Homozystein zu viel habe, kann das auch entzündliche Prozesse machen. Also auch da sollte ich schauen, dass es so niedrig wie möglich ist.
Ja. Also ja, es sind jetzt ein paar Worte, glaube ich, aber es macht jetzt auch, also wir können über jeden dieser einzelnen Begriffe nochmal eine eigene Folge machen, machen wir vielleicht auch, aber nur um jetzt mal so ein bisschen praxisnah zu bleiben, wenn du es hast, nimm diese Werte ab. Ne? Also es ist,
genau.
Ja, das ist, also vielleicht, also das kann man machen beim Hausarzt zum Beispiel.
Genau, man kann zum Hausarzt gehen oder zu jedem Arzt auch immer und sagen, wäre es für dich okay, wenn du mir bitte diese Werte bestimmst und musst mir jetzt vielleicht nichts drüber erzählen oder so, aber ich möchte die einfach haben.
Ja.
Manche sind cool, machen das mit. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, zu den großen Laboren in den Städten zu gehen. Dann kann man sich online einen Termin ausmachen und dann geht man mit der Liste hin und sagt, bitte, ich würde gerne die Werte haben und dann nimm dir es einem ab und fertig.
Ja. Genau. Ja, wer das möchte, kann aber mal direkt Labor und dann die Stadt, wo man wohnt, googeln. Muss jetzt keine Riesenstadt sein. Es gibt also
genau.
Eine sehr gute Abdeckung eigentlich in ganz Deutschland von Laboren, wo es einfach genau das eben ankreuzt und dann hast du es drin. Und also warum nehmen wir das hier drauf? Also es sind immer einfach wichtig, diese Faktoren zu wissen und da Bescheid zu wissen. Das Kostenpunkt davon, das trägt die Kasse wahrscheinlich nicht oder trägt sie, sind irgendwie 150 Euro um den Dreh.
Ja, um die 150 kommst du ja auch sowas, denke ich.
Genau. Wir bestimmen das ja auch bei uns im Programm. Es ist also diese knapp 10 Werte sind, also wir machen noch über 100 Werte, die wir quasi bestimmen, aber die bestimmen wir auch auf jeden Fall und geben da auch eigene Ranges in dem Fall vor, weil wir die eben als so wichtig sehen fürs Risiko. Okay, jetzt hat man also diese Blutwerte abgenommen, hat die Ergebnisse bekommen. Wie geht man weiter vor?
Ja. Also gut, zum einen, klar, muss ich irgendwie jemanden finden oder jemanden haben, der mir auch ein bisschen eine Interpretation des Ganzen gibt, damit ich mal weiß, wo ich stehe. Aber wenn ich die Werte habe, muss ich mir selber noch über meine weiteren Risikofaktoren Kenntnis machen. Also es gibt einfach, es gibt viele sogenannte Risikofaktoren, die eben dazu führen, dass ich leichter diese Erkrankung bekommen kann. Hm. Einer der absoluten Hauptrisikofaktoren ist Rauchen. Hm. Ja? Also beim Rauchen, wenn ich konstant rauche, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich früher oder später richtig schlechte Gefäße bekommen werde. Hm. Also ich muss gucken, muss ich mir mal die Frage stellen, rauche ich denn eigentlich oder nicht? So. Dann, bis vor einiger Zeit war es so, dass das Geschlecht noch ausschlaggebend war. Also da waren Männer mehr betroffen als Frauen. Da ist man bisher davon ausgegangen, dass man sagt, okay, das hat einen gewissen hormonellen Hintergrund, weil einfach mit Männer tendenziell mehr Testosteron als Frauen, dadurch auch mehr Druck auf den Kessel aufbrausender, führt schneller mal zu Bluthochdruck. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Bluthochdruck ist auch ein alleinstehender Risikofaktor. Mhm. Also ein zu hoher Blutdruck führt dazu, dass ich zu viel Bewegung, Scherkräfte an den Gefäßwänden habe und das wiederum zu einem Reiz führt, was dann eben auch zu diesem Infosystem führt, dass der Körper sagt, hier ist ein Reiz und schick mal wen hier.
Ja. Was heißt zu hoch?
Zu hoch heißt eigentlich mehr als 120/80. Mhm. Der perfekte, optimale Blutdruck ist 120/80 und weniger. Wenn ich jetzt mal im Alltag irgendwie mehr mache und ich messe mal und komme auf 125, dann ist es in dem Fall, wenn ich körperlich etwas tue, in Ordnung. Wenn ich Sport mache, darf natürlich der Blutdruck hochgehen. Aber ich muss, wenn ich einigermaßen meinen Alltag normal mache, eigentlich unter 120/80 sein. Mhm. Alles drüber steigert drastisch das Risiko für ein solches Ereignis. Dann gibt es noch den versteckten Risikofaktor. Das ist Dinge, die in der Nacht ablaufen. Also das sogenannte Schlafapnoe, also Atemaussetzer in der Nacht. Warum ist es ein Risikofaktor? Weil in dem Moment, wenn ich in der Nacht das Schnaufen aufhöre für ungefähr 10 Sekunden, dann darf ich es erst als solches nennen, führt dazu, dass die Sauerstoffsättigung im Blut runtergeht. Wenn mein Körper zu wenig Sauerstoff bekommt, ist es ein lebensbedrohlicher Zustand für meinen Körper, der ihm getriggert wird. Mhm. Bedeutet, er sagt nicht nur, oh, schau mal, hier habe ich gerade Stress, es geht irgendwas schief, sondern er sendet an den Körper absolute, maximale Panik-Überlebenssignale. Dieser Moment dieser Panik führt dazu, dass ich Stress habe. Ich habe ein anderes Hormonausschüttung in dem Moment, weil in der Nacht sollte ich mit dem Cortisol eigentlich niedrig sein. Mhm. Und wenn ich Stress bekomme, schießt mein Cortisol hoch. Dann wird eine komplette Kaskade getriggert, die dazu führt, dass ich eben alles das bekomme, was ich in der Nacht gerade nicht haben möchte. Mhm. Und das wiederum führt eben zu dem mehr Stress, mehr Entzündung und wieder zu dieser Erkrankung.
Ich meine, das ist auch so krass, ne? Also da gibt es auch eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer, weil man merkt das halt nicht, wenn man einfach schläft. Genau.
Und wenn Partnerin nebendran guten Schlaf hat, kriegen die es auch nicht mit.
Ja. Und es gibt da Schätzungen zu, also ich habe die Zahl, wie häufig quasi das auftritt. Und da gibt es so Schätzungen, die, glaube ich, bis zu 25% der Menschen in Deutschland betreffen, die potenziell davon betroffen sein könnten.
Und nichts davon wissen.
Und nichts davon wissen.
Ganz genau.
Wo wir gerade bei Zahlen sind, oder hast du noch andere Risikofaktoren oder wollen wir noch
ein paar? Ein paar.
Okay.
Einen habe ich noch.
Pack den Köcher aus.
Genau. Also Gewicht, ganz wichtiger Punkt. Übergewicht und hier vor allem eben Körperfett führt dazu, die Fettzellen, dass ich einfach per se entzündliche Prozesse im Körper habe. Ja, die Fettzellen führen dazu und auch hier habe ich einfach die entzündlichen Prozesse, die zu wieder mehr Ablagerung führen. Plus, je mehr Gewicht ich habe, desto mehr komme ich in den Risikobereich, dass ich auch einen Bluthochdruck entwickle. Ja, also damit komme ich von einem Risikofaktor eigentlich zum nächsten. Und neben Körpergewicht gibt es dann eben noch das Thema, wie wir es schon angerissen hatten, Blutzucker, also Diabetes. Und da ist ohnehin mit Diabetes, habe ich quasi als Folge jeden einzelnen dieser Risikofaktoren und bin einfach komplett in dem Game drin.
Was heißt Übergewicht?
Übergewicht ist also zum einen ein Mismatch zwischen Körperfett und Muskelmasse. Also wenn ich nicht kompakt bin, sondern zu gut isoliert, dann muss ich mir Gedanken machen. Ich würde es ungern klassischerweise an den BMI knüpfen, weil eben, wenn ich zum Beispiel dann mehr Sport mache, Krafttraining mache und ich verliere Fett und nehme Muskelmasse zu, dann kann es sein, dass sich mein BMI oder mein Gewicht überhaupt nicht verändert. Hm. Aber ich habe eben ein richtiges Verhältnis von Körperfett zu Muskelmasse.
Kannst du eine Zahl dranhängen, wenn man jetzt zuhört und sagt, man weiß, ist nicht ganz sicher, bin ich...
Also, es sollte zum einen der Körperfettanteil, muss man sich so eine Waage kaufen, die sind mehr oder weniger gut, aber also jetzt mehr als 14-15% sollte der Körperfettanteil eigentlich nicht sein. Mhm. Ne? Das zum einen.
Ab da geht das Risiko los.
Ab da geht es Risiko los. Also da bin ich jetzt noch nicht schwer übergewichtig, aber da geht das Risiko los. Dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann dann den Taillenumfang messen, zum Beispiel so. Also da ist dann echt so ein Konglomerat aus verschiedenen Messmöglichkeiten, wo ich sagen kann, jetzt ist dann einfach zu viel.
Mhm.
Genau. Also das wären im Prinzip so die Hauptrisikofaktoren, die ich auf dem Schirm haben muss. Also Alter, Cholesterin, ob überhaupt in der Familie was vorgekommen ist, Blutdruck, Gewicht, Rauchen, was passiert im Schlaf, also zu kurze Nächte, also Schlafentzug oder eben dann auch Schlafapnoe plus entzündliches Milieu mit Omega-3 und eben Homozystein. Wenn ich die Punkte auf dem Schirm habe, dann weiß ich schon sehr viel über mich.
Ja. Was ist ja nicht eigentlich aussagt, ist ja aber auch, dass also diese Krankheit kommt aus ganz, ganz vielen verschiedenen Ecken. Ne? Also, weil natürlich das Herz permanent schlägt und auch irgendwie mit allem was zu tun hat, kommt es aus ganz vielen Ecken. Bedeutet aber auch, also wenn man jetzt sagt, jetzt habe ich meine Blutwerte bekommen, die sind nicht so überragend, heißt es nur, es ist einer von ganz vielen Risikofaktoren und es geht dann am Ende des Tages darum, diese Risikofaktoren einfach zu minimieren.
Genau. Vor allem, man muss wissen, wir haben ja vorhin gesagt, bei diesem Lipoprotein A, wie hoch ist das Risiko?
Ja.
Das war alles in einer Welt, wo ich keinen weiteren Risikofaktor habe. Wenn ich 1 bis 2 weitere Risikofaktoren habe, verdreifacht sich das Risiko, abhängig davon, wie hoch ich bin von meinem Lipoprotein A-Risiko. Mhm. Und wenn ich mehr als 3, 4, 5 Risikofaktoren habe, dann sind wir mindestens beim Faktor 5 und mehr.
Mhm.
Also da sieht man nämlich, selbst wenn ich genetisch etwas mitbekommen habe, habe ich eigentlich den größten Hebel, etwas zu verhindern, durch Optimierung meiner Risikofaktoren.
Ja.
Und dahingehend nochmal unbedingt mehr die Info oder der Appell daran, man muss über seine Risikofaktoren Bescheid wissen und die müssen angegangen werden.
Ja. Weil du es schon mal angesprochen hast, wie viel Prozent der Menschen in Deutschland haben ein erhöhtes LPA?
Circa 25% in Deutschland. Also ein Viertel unserer Gesellschaft hat dieses Risiko. Und ganz wichtig ist, ungefähr die Hälfte aller Herzinfarkte entsteht bei Männern unterhalb des 60. Lebensjahr und ein Drittel aller Ereignisse bei Frauen unter dem 60. Lebensjahr.
Mhm.
Plus die, auch hier wiederum die Hälfte aller Infarkte bei eben Engstellen in den Gefäßen von weniger als 50%. Also sprich, ich muss nicht erst warten, bis das Gefäß ganz zugewuchert ist, sondern Ablagen unter 50% habe ich bereits ein 50% Risiko, dass ich so ein Thema bekomme.
Ja.
Und dementsprechend mit dem Wissen, dass ein Viertel der Gesellschaft eben auch allein schon mal ein höheres Risiko hat, zeigt es einmal mehr, dass man unbedingt da aufpassen muss.
Hm.
Ein weiterer Aspekt noch, wenn man das Thema Blutdruck noch mit anschaut. Circa ein Drittel unserer Gesellschaft hat einen Blutdruck von mehr als 140/90.
Also deutlich drüber.
Also deutlich drüber. Weil zu 80 120/80, genau. Das heißt, jeder Dritte hat 140/90 und mehr. Die Range zwischen 120 bis 140 ist in den Studien bisher noch gar nicht berücksichtigt. Das heißt, die wenigsten haben eigentlich einen perfekten Blutdruck.
Ja.
Aber bereits die anderen befinden sich eben in einer sehr schlechten Grauzone, wenn man so möchte. Und dann bin ich nämlich schnell da, weil ich so einen Blutdruck von 130 habe ich schnell. Wenn ich dann noch einer der bin, der von den 25% mit Lipoprotein A, dann weiß ich eigentlich schon, wo mein Risikoprofil steht. Mhm. Für etwas, wo ich als junger Typ vielleicht sagen kann, ich spreche nicht von dir, sagen kann so, ja, ich fühle mich eigentlich super, wunderbar. Klar, ich takte höher am Tag, da habe ich mal einen Druck von 130, wenn man es überhaupt weiß von sich. Ja? Und dann trage ich noch so heimlich, ohne es zu wissen, Risiko von dem Lipoprotein A in mir. Mhm. Ich habe potenziell eine tödliche Konstellation in mir. Dann, ja.
Wenn ich jetzt so mal so überschlage, was ich für Risikofaktoren habe, oder vielleicht kenne ich auch meine Blutwerte schon, ab welchem, und jetzt haben wir verstanden, das sind irgendwie Ablagerungen in den Gefäßen, ab welchem Alter zeigt sich das denn so in den Gefäßen?
Also die Fälle an jungen Leuten, die ich im Krankenhaus, im Herzkatheterlabor mit einem Infarkt hatte oder die auch wirklich beim Herzkatheter Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen hatten, die alle so Ende 30, Anfang 40 waren, hatten nahezu alle ein erhöhtes Lipoprotein A.
Mhm.
Das heißt, ich, gut, da war schon auch einige davon eben übergewichtig oder die haben auch schon geraucht, seit sie Mitte 20 sind so. Das spielt natürlich mit rein, aber ich muss nicht erst warten, bis ich irgendwie 60, 70 bin, sondern wenn ich mich zu einem Vorrisiko noch ein bisschen anstreng, habe ich gute Chancen, auch Anfang 30 einen Herzinfarkt bekommen zu können.
Okay, aber und also Herzinfarkt ist ja das Extreme, aber dass man sozusagen jetzt nicht einen Herzinfarkt hat.
Dass ich Ablagerung habe.
Aber dass du Ablagerung
kann
hast.
Ab Mitte 30 locker losgehen.
Okay, das heißt also, wenn ich, also
es ich hatte, kann, es ich hatte vor einem Jahr hatte ich eine Patientin, die war Anfang 30, hat ein erhöhtes Lipoprotein A und erhöhtes ApoB gehabt und wollte nachschauen lassen, weil sie dessen sich bewusst wurde, dass sie ein Risiko hat. Und die hat im Ultraschall eine Ablagerung von circa 50% gehabt. Mit Anfang 30. Also die hat noch viel Rest 50% vor sich,
ja,
um die sie sich kümmern muss.
Shit.
Ja? Ja. Und das ist schon ein Thema. Ne?
Ja.
Also das kann sehr früh losgehen, dass ich bereits diese Ablagerung habe. Ich kann den Prozess, dass es weitergeht, kann ich nicht rückgängig machen. Also, dass da was ist, kann ich nicht rückgängig machen. Es ist eine chronische Erkrankung. Das heißt, ich werde immer ein gewisses Draufpacken haben. Mhm. Ich kann diesen Prozess nur maximal verlangsamen. Aber wenn es da ist, ist es da. Und dann gibt es eben den Fall des sogenannten Summationseffektes. Bedeutet, dass wenn ich mich nicht drum kümmere, dann packt mein Körper einfach immer mehr und immer mehr drauf. Und irgendwann geht die Kurve, dass es eben ein Risiko wird, exponentiell nach oben.
Hm.
Außer ich kümmere mich frühzeitig darum, dass meine Risikofaktoren eingestellt sind, dass mein Cholesterin niedrig ist, dann geht diese Kurve, dass sich da was ablagert, deutlich flacher nach oben, mhm, und ich habe nach hinten raus viel, viel mehr Zeit.
Ja.
Und der Vorteil ist, wenn ich alle meine anderen Risikofaktoren perfekt eingestellt habe, muss ich mich um das Thema Cholesterin zwar immer noch kümmern, aber vielleicht mein Cholesterinwert nicht so streng auf irgendwie ganz, 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 ganz niedrige Werte einstellen, weil ich den Rest drumherum ja schon perfekt habe. Also ich habe mehr Puffer in dem ganzen Spiel. Ja.
Vielleicht lass uns da dazu als nächstes sprechen. Jetzt haben wir über die ganzen Risikofaktoren gesprochen, die man kennen muss. Vielleicht nochmal vorangestellt, wo wir jetzt reingehen, was man denn jetzt macht, weil wir sind jetzt hier, um zu sagen, es gibt nur Probleme, es gibt auch ganz, ganz viele Lösungen dafür.
Super viel.
Eigentlich sogar ist in diese Krankheit am besten für die Prävention, kann man fast sagen. Ja. Gehen wir gleich einmal rein. Gibt es noch irgendwie andere Untersuchungen am Körper, die man machen sollte?
Also du kannst einen Ultraschall der Halsgefäße machen,
ja,
oder jeder Form von Gefäß, ja, um einfach zu gucken, sehe ich dort schon irgendwelche Ablagerungen oder eben eine Verdickung der Gefäßwand, wo sich es einlagert.
Mhm.
Wenn ich ein ganz, ganz starkes Risiko habe und ich auch nachweislich vielleicht an den Halsgefäßen schon irgendwas habe, dann kann man auch mal diskutieren, ob man ein CT der Herzkranzgefäße macht, weil dann sehe ich, ob eben hier direkt etwas, was los ist am Herzen. Da gibt es spezielle Konstellationen, die im Prinzip erfüllt sein sollten, dass ich einen so hohen Aufforderungscharakter habe oder die Indikation habe, dass ich die Bestrahlung durch Röntgenstrahlen im CT vertreten kann, um diesen Mehrwert zu bekommen.
Okay, ja? Das ist nicht also, das für jeden, weil es ist Strahlung.
Deswegen. Es ist eine Röntgenstrahlung, es ist ein CT. Es ist jetzt nicht nur, weil ich jetzt gerade mal Lust habe und sage, ich möchte es mal wissen, jetzt machen wir das mal.
Ja.
Weil da schade ich potenziell ein bisschen meinem Körper und diesen Schaden abzuwägen, brauche ich ein gewisses Risikoprofil. Genau.
Okay, verstanden. Also das kann man auch machen und da würde sich auch zeigen, ob die Gefäße quasi in
beeinträchtigt sind.
Genau. Okay, und jetzt, dann hab ich da die Info und jetzt sagen wir jetzt mal, jetzt möchte ich mich bestmöglich einstellen, dass eben dieses Thema potenziell für mich nie im Leben ein Thema wird. Wie gehe ich damit?
Also das Erste ist, was ich immer versuchen würde, ist Lebensstil Veränderungen vorzuführen.
Ja,
oder also Lifestyle-Anpassung.
Ja.
Um überhaupt mal zu schauen, was kann ich denn maximal aus mir rausholen, bevor ich mit irgendwie, dann kommen wir noch drauf, weitergehe mit Medikamenten und sowas. Lifestyle bedeutet, also Punkt 1, ich muss meine Ernährung so anpassen, dass ich so wenig gesättigte Fettsäuren, die vor allem durch tierische Fette zugeführt werden, wie möglich habe. Das heißt, ich sollte jetzt nicht jeden Tag ein triefend fettiges Steak essen, so, oder irgendwie Wurst oder verarbeitete Lebensmittel, sondern ich sollte schauen, dass ich eher tierische Fette reduziere. Frage ist dann meistens, wie schaut es mit Milchprodukten aus, weil kommt ja auch vom Tier. Da spielt positiv der Effekt des Fermentieren, also der Fermentation mit rein, weil einfach das Molekül entsprechend mit verändert wird, dass es zwar auch in gewissem Maße in die Rechnung geht, aber einfach nicht so heftig wie eben ein fettdurchzogenes Steak. So. Also das Punkt Ernährung.
Zweitens nur dazu, weil Omega-3-Fette sind ja auf Basis von Fischen.
Genau, das sind mehrfach ungesättigte Fette und nicht die gesättigten Fette, die ich nicht haben möchte, sondern mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren sind sehr gut. Omega-6, muss ein bisschen aufpassen, die können auch wieder entzündlich sein, aber Omega-3, wunderbar. Ob jetzt über Fisch oder Alge, völlig wurscht. Ja?
Okay. Und quasi die Frage, wie du den Fisch zerlegt hast, ist in dem Fall egal. Genau.
Auch wieder ein Insider.
aber im Sinne von, also nur das Fisch, aber ich will jetzt nicht zu tief reingehen auf Omega-3, genau, nur quasi alle tierischen.
Nicht alles, was. Genau. Also das wäre erlaubt quasi, ja. Oder auch ein Stück weit Fette, die durch Nüsse kommen oder so. Auch da brauche ich jetzt erstmal keine schlaflosen Nächte haben. Ja, genau. Dann von Ernährung her auf genügend Ballaststoffe achten. Ja, Ballaststoffe führen dazu, dass einfach der Transit durchs Magen-Darm-Trakt deutlich höher ist. Sprich, das ist auch förderlich für den Cholesterinstoffwechsel, weil einfach mehr mitgenommen wird und auch ausgeschieden wird. Also das zum einen Ernährung. Zum anderen, ich muss schauen, dass ich einfach, wie vorhin gesagt, ein normales Verhältnis Muskelmasse zu Körperfett habe. Sprich, wenn ich übergewichtig bin, muss ich abnehmen. Bedeutet, ich muss mehr Sport machen, Kombination Ausdauer, Kraftsport. Da haben wir eigentlich dann schon den dritten Punkt, den ich positiv machen kann, weil zum einen, wenn ich mehr Muskelmasse zulege, ziehen die Muskeln mehr Zucker aus meiner Blutbahn raus. Je weniger Zucker ich da habe, desto weniger habe ich das Risiko, Diabetes entwickeln zu können. Damit habe ich den nächsten Risikofaktor weg. Und je mehr ich Ausdauersport mache, desto besser wird meine Herz-Kreislauf-Fitness. Da ist das Stichwort die VO2 Max. Ja? Und da weiß man einfach, je höher die VO2 Max ist, also je besser meine Herz-Kreislauf-Fitness ist, desto geringer ist das Risiko, dass ich eben ein solches Ereignis, so einen Herzinfarkt, Schlaganfall bekommen. Und der aller einfachste Punkt, den ich machen kann, um mein Risiko, eine solche Erkrankung zu bekommen, um 60% reduzieren zu können, ist, dass ich einfach darauf achte, dass ich am Tag genügend Schritte habe. Und da ist es so, dass ich bei ungefähr grob 8000 Schritten am Tag meinen Sweet Spot habe. Alles drüber raus, senkt das Risiko zwar nochmal mehr, aber nicht mehr so stark, wie ich sonst ansetzen kann. Aber wenn ich schaue, dass ich wirklich am Tag auf 8000 Schritte komme, reduziere ich mein Risiko um 60%.
Genau. Übrigens, also sowohl zu Ausdauer als auch Kraftsporttraining haben wir ja schon Folgen on Detail aufgezeichnet, müssen wir jetzt nicht wiederholen, wenn es interessiert, genau mal einzusteigen, wie man das genau angeht, sehr praxisnah, da auch gerne mal reinhören, aber das ist quasi die Aussage, also Ausdauer hoch und Muskelmasse zu Körperfett
genau hoch. Genügend schlafen, ganz wichtig.
Aha, haben wir auch eine Folge jetzt mal zu Schlaf, was ist genügend?
7 bis 8 Stunden. Mhm. Ja, und auch hier ganz klarer Nachweis, wenn ich zu wenig schlafe, geht mein Risiko hoch. Und dann muss ich mir eben irgendwann mal noch die Frage stellen, könnte ich in die Gruppe fallen, dass ich potenziell eben Schlafapnoe habe? Mhm. Und dann eventuell das nochmal abklären lassen. Ja. Aber eben, was kann ich selber machen? Wie gesagt, Anpassung Ernährung, mehr Sport, Muskelkraft hoch oder Muskelmasse hoch und auf genügend Schlaf achten.
Und die Big Fails.
Die setze ich immer voraus. Die Big Fails, Rauchen weg und eigentlich kein Alkohol. Hm. Und wenn dann doch, dann bitte so wenig wie nur irgend möglich.
Ja. Ist Eikos-Rauchen besser als Zigarettenrauchen?
Nein.
Ist Shisha-Rauchen besser?
Auch nicht. Okay. Auch wenn das mag
ist an,
alles nicht.
Ist an einem bunten USB-Stick zu rauchen besser?
Ja. Nein, also alles, was in irgendeiner Form in die Lunge kommt, außer es ist Sauerstoff, nein. Genau.
Was ist mit Snus, also reinem Nikotin in der Oberlippe?
Ja, du nimmst trotzdem ein Stück weit auf, ja. Und du hast einen Trigger über die Rezeptoren. Hm. Da ist es so, dass in der Tat auch bei so Nikotinersatz, Kaugummis etc., du hast eine Wirkung an den Rezeptoren. Es gibt jetzt keinen Nachweis dahingehend, der wirklich zeigt, dass du da jetzt irgendwie Gefäßveränderungen bekommst oder so. Aber ich bin da ein bisschen Hardliner. Ich sage, komm, ja, halt einfach grundsätzlich Abstand von allem, was irgendwie mit Nikotin zu tun hat. Ja. Muss jetzt nicht sein. Aber in der Tat, wenn ich es jetzt vergleiche zu, ich mache mir das irgendwo in die Oberlippe und verglichen zu, ich rauche, dann ist ganz klar, also dann ist das Rauchen definitiv schädlicher.
Ja, verstanden. Gibt es sonst noch irgendwelche Big Fails, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat oder die wir noch beachten müssen? Sitzen? Was ist mit Sitzen?
Ja, fairer Punkt. Zu lang sitzen kommt in das Thema Sport, zu wenig Bewegung, führt auch definitiv dazu, dass das Risiko steigt. Also auch hier nach einer Stunde oder eineinhalb mal aufstehen, 3 Minuten irgendwie Übung machen zwischendrin, also so Bewegungseinheiten zwischendrin rein, wunderbar. Im Optimalfall höhenverstellbaren Schreibtisch, Walking Pad drunter, solche Dinge, eben um auf die Schritte zu kommen, ja. Ganz wichtiger Punkt. Genau, und dann haben wir eben noch Stress im Allgemeinen, weil hoher Cortisolspiegel hat Triggerpunkte über Veränderung der Hormone, Insulinausschüttungssteigerung, da komme ich in das Thema dann Übergewicht etc., dann komme ich in die Kaskade Blutdruck, Entzündung, also das macht alles, ja, das sieht man, Stress hat einen wahnsinnigen Treiber für eben als Risikofaktor für die Punkte. Und
dazu Stress, also werden wir auch nochmal eine Folge zu machen mit der Andrea. Quasi Stress trotz hoher Performance, weil logischerweise die einfach nicht sein kann, ja, mach einfach weniger, was du von ganz oft hört, so, ja, danke für den Tipp, aber genau. Also wie regulierst du Stress mit, während du deine hohe Performance aufrechterhältst, kommt auch noch eine Folge zu, aber genau.
Und ein Punkt, das ist jetzt kein super Hauptrisikofaktor bisher gewesen, aber ich bin mir sicher, der wird es werden, wo ich indirekt was verändern kann, hier das Thema Umweltbelastung und Mikroplastik. Also wenn ich darauf achte, mache ich mir Sachen warm, in was mache ich die warm, in was lagere ich meine Ernährung, also meine Lebensmittel, aus welchen Flaschen trinke ich oder nicht. Ja? Das wird ein Riesenthema werden, weil es eben Studien gab, bei denen man mal eben so einen Gefäßpickel quasi genommen hat und aufgemacht hat und geguckt hat, wie ist denn der zusammengesetzt. Und bisher hat man eben immer nur diese Cholesterinablagerung gesehen. Da gibt es unterschiedliche Stadien, wie das Cholesterin ist. Und mittlerweile hat man eben den Nachweis führen können, dass teilweise solche Ablagerungen zu 90% aus Mikroplastik bestanden. Oh, wow. Was einfach zeigt, dass ich indirekt das Zeug aufnehme, einatme, runterschlucke und über meine Schleimhäute, Lunge, Darm, Mund, wie auch immer, aufnehme, es in die Blutbahn kommt und an den Gefäßen so ein Thema macht.
Okay.
Und das muss ich auf dem Schirm haben. Ja, also da kann ich auch aktiv was verändern.
Ja. Ja, genau. Okay, und dann, du sagst quasi, diese Faktoren sollte man zumindest, also wir reden nicht darüber, die jetzt biblisch alle umzusetzen, aber quasi da seinen besten Versuch
so, eben so wenig wie möglich davon zu haben. Ja. Genau.
Und wenn jetzt man damit aber immer noch nicht auf ein Level kommt, wo du sagen würdest, okay, du bist relativ safe, dass du diese Krankheit nicht bekommst. Jetzt reden wir dann über die Medikamente, richtig?
Genau, dann muss ich schauen, dass ich entweder eben mit Medikamenten meinen Blutdruck einstelle oder meinen Blutzucker oder eben auch mein Cholesterin senke.
Ja.
Ja, und da gibt es verschiedene Mittel. Es ist immer so, dass ich Dreh- und Angelpunkt beim Cholesterin ist die Leber. Und die Leberzelle hat eine eigene Cholesterinproduktion. Mhm. Wenn ich jetzt, und da gibt es verschiedene Medikamente, die da einspielen. Das ein Medikament, also Statin ist da quasi so der Überbegriff, führt dazu, dass ein Enzym gehemmt wird, das dazu führt, dass in der Leber die Leberzelle ihr eigenes Cholesterin bildet. Mhm. Bedeutet, die Leberzelle hat zu wenig Cholesterin, aber sie braucht eins.
Vielleicht noch einmal ganz, bevor wir jetzt ganz tief in die einzelnen Medikamente einsteigen, also nur zum Verständnis einmal. Also es gibt, also Blutfette sind schlecht, haben wir jetzt festgestellt. Heißt, die Frage ist, wie kriegen wir die Blutfette raus? Das ist entweder mit Lifestyle oder mit Medikamenten. Und eins von diesen Medikamenten, wie man eben die Blutfette aus dem Blut rausbekommt, das geht mit einem Medikament einfach.
Genau.
Und das also erklärst du gerade.
Genau, ich kann meinen Körper Cholesterin im Blut senken und niedrig machen über Medikamente.
Was ja schon mal eine ziemlich coole Antwort ist. Ne? Also du kannst
diesen, absolut, genau. Du hast die Möglichkeit, wenn ich es so nicht schaffe, kann ich mit Medikamenten dagegen angehen und kriege das weg und habe diesen Risikofaktor vom Tisch.
Ja.
Ja? Ja. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie kann ich das Cholesterin in meiner Blutbahn senken. Und das eine ist eben, ich habe ein Enzym, das führt zu der eigenen Cholesterinproduktion in der Leberzelle. Wenn ich dieses Enzym hemme durch das Medikament, dann kann die Leberzelle kein Cholesterin bauen. Die Leberzelle braucht aber eins und sagt, ey, ich habe zu wenig, ich muss es mir woanders herholen. Also setzt sie einen Transporter oder einen Rezeptor an ihre Zelloberfläche, weil die Leberzelle interagiert ja mit der Blutbahn und sagt, pass auf, ich mache jetzt hier einen Rezeptor hin, an den das Cholesterin aus dem Blut dran binden kann. Und dann ziehe ich das in meine Zelle rein und kann das verstoffwechseln und ich habe dadurch weniger Cholesterin im Blut.
Mhm.
Das ist ein Fall. Dann gibt es ein anderes Mittel, das wirkt ein bisschen schwächer, das ist die Bempedoinsäure. Das setzt nicht an dem Enzym an wie das Statin gerade, sondern einfach an einem Vorenzym. So. Mhm. Also selber Mechanismus, fertig.
Auch über die Leber dann?
Auch, immer in die Leber. Das läuft immer über die Leber.
Mhm.
Cholesterinstoffwechsel geht immer über die Leber.
Okay.
Dann gibt es ein drittes Medikament, Ezetimib heißt das. Das führt dazu, dass ich Cholesterin weniger aus dem Darm aufnehme.
Mhm.
Bedeutet, ich habe überhaupt schon mal weniger Cholesterin zur Verfügung. Auch hier sagt die Leberzelle, ey, ich habe irgendwie zu wenig, ich brauche aber was. Also Rezeptor an die Oberfläche und aus dem Blut das bisschen, was da ist, abziehen.
Mhm.
So, also sprich, ich kriege weniger rein und das bisschen, was dann noch da ist, ziehe ich mir sowieso dann noch aus der Blutbahn. Mhm. Und dann kommen wir in einen Bereich, wo wir die neuen Medikamente ansprechen.
Ganz kurz, bevor wir ins Neue reingehen, also es gibt jetzt diese drei verschiedenen Medikamente.
Mhm.
Welches verschreibst du dann?
Also das potenteste ist das Statin.
Mhm.
Das bringt den Cholesterinspiegel wirklich am stärksten runter.
Mhm.
Das hat die ein oder andere Nebenwirkung, aber an sich verschreibe ich das ziemlich gerne.
Mhm.
Wenn das nicht ausreicht oder ich ab einer gewissen Dosierungsstärke Nebenwirkungen bekomme, dann nehme ich immer gerne dieses Ezetimib dazu. Also das verhindert, dass ich es aus dem Darm aufnehme, das Cholesterin.
Mhm.
Weil die beiden führen dazu, dass sie ihre Wirkweise eigentlich potenzieren.
Ja.
Und das Dritte, das man dann draufsetzt, ist quasi, dass so wirkt wie das Erste, wie das Statin, nur eben ein Enzym weiter vorne. Da habe ich die geringste Wirkweise.
Mhm.
Ja, das ist eher noch so ein bisschen on top.
Und du gibst bis zu diese drei auf einmal sogar mit?
Teilweise sogar die drei auf einmal.
Oder zwei auf einmal, aber du kombinierst immer die verschiedenen.
Ich kombiniere die ersten zwei sehr gerne, sehr früh. Und wenn ich nicht dahin komme vom Zielbereich, wo ich hin möchte, dann dann nehme ich auch alle drei. Ja. Ich zum Beispiel nehme alle drei, weil sie es bei mir auch familiär gezeigt hat, dass es einfach schwerer ist, das Cholesterin runterzubekommen.
Wo willst du jetzt, Cholesterin haben wir gesagt, ApoB ist da der wichtige Wert. Mhm. Wo willst du da liegen, dass man sagt, du bist eingestellt?
Also, wenn ich keinerlei Risikofaktoren habe und alles super ist, dann sollte mein ApoB unter 100 Milligramm pro Deziliter, heißt es sein. Mhm. Und dann geht es darum zu sagen, okay, wie viel Risikofaktoren habe ich? Also wie ist das gestaffelt? Mhm. Da ist man aber relativ schnell, wenn ich ein paar Risikofaktoren mitbringe, dass ich sage, also du solltest schon mindestens unter 70 sein. Und wenn ich ein sehr hohes Risiko habe, sage ich unter 60 ansonsten oder besser noch unter 55.
Okay.
Aber das ist dann schon ziemlich tief, da muss ich mich schon echt anstrengen, mit normalen Lifestyle-Anpassungen hinzukommen. Ja. Also da bin ich schon in dem Bereich, da muss ich über Medikamente sprechen.
Ja. Okay.
Genau. Mhm. Genau, und dann gibt es, wie gesagt, zwei neue Medikamente. Also die jetzt genannten waren alle, die kann ich als Tablette nehmen. Und dann gibt es zwei, die gibt man sich als eine Art Spritze. Und man muss ein Mechanismus noch kennen. Die Leberzelle, ich habe gesprochen von diesen Rezeptoren, die haben, dass eben das Cholesterin aus dem Blut in die Leberzelle aufgenommen wird. Und es gibt ein Enzym in der Leber, das baut diese Rezeptoren ab, weil es denkt, sagt, ja, du brauchst jetzt nicht so viel davon haben und baut diese Rezeptoren ab. Sprich, die Leber kann weniger Fett aus der Blutbahn abziehen. Und es gibt eine Spritze, da führe ich meiner Leberzelle einen speziellen Stoff zu, der verhindert, dass dieses Enzym an den Rezeptor andocken kann, um ihn abzubauen. Also es blockiert dieses Enzym. Und dann gibt es eine andere Spritze, die kann ich mir geben, die wirkt wirklich nur in den Leberzellen. Und die wirkt, das ist eine siRNA-basierter Stoff, also geht in den Gen-Protein-Bauplan rein.
Aha.
Und die verhindert, dass überhaupt dieses Enzym gebildet wird, dass dieser Rezeptor abgebaut wird. So, das ist so die Wirkweise.
Mhm.
Und da ist es so, dass ich mit denen mein Cholesterin um circa 60% im Schnitt von meinem Ausgangswert, ohne dass ich irgendwas nehme, reduzieren kann.
Und das ist welches Medikament?
Also die Wirkstoffe sind ziemlich abgefahren, wie die heißen. Also das läuft unter der Rubrik der sogenannten PCSK9-Inhibitoren.
Ja. Haben wir vielleicht schon mal gehört.
Kann man mal drüber gestolpert sein. Es war ziemlich gehypt, so, dass es das gibt.
Genau. Warum sollte ich das nehmen und nicht die drei davor genannten?
Naja, also so stark extrapolieren würde ich es gar nicht. Es ist schon so, dass wir haben einfach unfassbar viel Jahre Daten und Erfahrung mit den Medikamenten davor.
Mhm.
Also wenn ich die nehme, ich kann die guten Gewissens nehmen. Und wenn ich in meinen Zielbereich komme, wunderbar.
Mhm.
Vorteil ist, ich kann die halt ziemlich einfach steuern. Der Vorteil bei den Spritzen ist, dass ich mir die eine Spritze muss ich mir alle 2 Wochen geben, die andere Spritze muss ich mir einmal im halben Jahr geben. Das heißt, ich habe halt das Thema für 6 Monate aus dem Kopf, gebe mir eine Spritze und dann ist wieder Ruhe. Nachteil ist, dass die relativ teuer sind.
Mhm.
Das heißt, wenn ich jetzt diese, und da muss man sagen, die Kassen haben einfach hier eine entsprechende Vorgehensweise. Sie sagen, die klassischen Medikamente müssen ausprobiert sein und versucht in unterschiedlicher Konstellation, bis sie eben zu Recht diese Mehrkosten oder Hochkosten nehmen, um ein anderes Medikament zu zahlen.
Mhm.
Ja? Klar, wenn ich jetzt sage, von mir aus, ich habe das Volumen und ich zahle das, dann kann man das sehr gut nehmen, weil sie sehr nebenwirkungsarm sind.
Ja.
Aber jetzt einfach nur blind rausfeuern, würde das System natürlich Unmengen belasten.
Ja. Genau. Okay, also das, aber so senkt man damit
Aber so senkt man damit so. Das Cholesterin,
ja,
und kann das eben mit angehen. Genau. Ganz kurz noch dazu, beziehungsweise das ist alles dieses ApoB, was ich senken kann, ja, oder LDL-Cholesterin. Jetzt haben wir zusätzlich eines ist noch in der Pipeline, das dazu führt, dass ich quasi das LDL-Cholesterin senke, dass ich Sonderformfette, die Triglyceride, die eine ähnliche Wirkung haben, mit senke.
Mhm.
Und dass ich mein gutes, das HDL-Cholesterin steigere.
Mhm.
Auch da ist es so, dass ich hier den Effekt habe, über ein spezielles Enzym, das eben gehemmt wird. Ist derzeit aber noch in der Testphase und da wird jetzt im Frühjahr 2026 sehr wahrscheinlich die Entscheidung kommen, wann das im deutschen Markt Fuß fassen wird.
Mhm.
Ob es noch 26 stattfinden wird, ist fraglich. Aber da wird auf jeden Fall ein Medikament kommen, das ich auch on top zu den anderen nehmen soll. Quasi, wenn ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe, aber immer noch nicht dahin kommen, wo ich hin möchte.
Ja.
Ja. Also man sieht, die Entwicklung geht immer weiter und wir haben jetzt nochmal ein zusätzliches, was zeigt, wie wichtig dieses Thema ist, dass ich das Cholesterin runterbekomme.
Ja.
Und dann ist, wer es jetzt vielleicht noch im Hinterkopf hat, hat mir ja diesen genetischen Faktor, dieses Lipoprotein A.
Wie heißt das Medikament, das jetzt noch rauskommt?
Ja, also wenn ihr heute noch keinen Knoten in der Zunge hattet, das Medikament wird Obicetrapib heißen.
Mhm.
Kann man schon mal nachgucken und googeln. Aber ja, wie gesagt, wir hoffen, dass es bald kommt und wird auf jeden Fall eine gute Ergänzung werden.
Genau. Dazu, genau. Böse Zungen behaupten ja, du merkst nicht so gerne Namen, aber ich finde, du machst das super. Also,
Entgegner.
Die Namen hast du drin.
Namen sind Entgegner.
Genau, also zu der Studie, da haben wir ein bisschen was rausgesucht. Vielen Dank da an den Stefan bei uns, der das einmal rausgesucht hat dafür. Der hat die Studie sich einmal angeschaut und zwar ist da im November 26. Es gibt gerade eine große Studie mit über 9000 Leuten, die dieses Medikament gerade testen und da ist quasi im November 26 ist da, ist es quasi durch und deswegen ja, wahrscheinlich irgendwie 27 wahrscheinlich irgendwie, dass es
wahrscheinlich, ja.
Dass es unterwegs ist. Aber das ist ja schon mal cool. Also cool, dass es da weitere Optionen ja. in dem Bereich gibt. Was gibt es noch medikamentös?
Dann gibt es noch zwei Medikamente, die kommen werden, gerade um dieses Lipoprotein A zu hemmen oder zu senken.
Den genetischen Wert.
Den genetischen Wert, genau.
Also Good News.
LPA, ja. Ja, Good News, weil damit kann ich wirklich ein Grundrisiko runterfahren.
Mhm.
Auch hier, das eine wird Lepodisiran heißen,
mhm.
das andere Muvalapin. Ja.
Mhm.
Und abhängig davon wirken die unterschiedlich. Also es gibt quasi einmal den Punkt, dass ich ApoB benötige und Apolipoprotein klein a und die zusammen reagieren miteinander und bilden das Lipoprotein klein a. Und das eine verhindert quasi, dass diese Fusion stattfindet und das andere reduziert oder hemmt einfach dieses Apolipoprotein klein a und damit habe ich gar nicht so viel, mit dem das ApoB fusionieren kann.
Mhm.
So. Bei beiden komme ich ungefähr so auf eine, ja, schon so eine 40-50%ige Senkung des LP klein a.
Mhm.
Kann sogar, wahrscheinlich sogar ein Ticken mehr noch werden, aber das muss man sehen. Und auch hier, es hieß mal, dass es jetzt Ende Quartal 1 2026 kommt, dann hieß es so, doch wahrscheinlich erst zweite Hälfte. Aktuell sieht es eher danach aus, dass es auch Anfang 27 kommt.
Mhm.
Also da muss man schon noch ein bisschen warten. Es wird kommen, aber ein bisschen dauern wird es noch.
Okay, also survive till 25 und dann back in heaven in 27 ist, gilt auch hier, ja? Also,
so okay, ist es. Also 2027 wird in der Tat dann einiges kommen, wo man dann nochmal richtig ansetzen kann.
Gut. Das heißt, da passiert einiges gerade und das ist gut. Was kann man, also zu Blutfetten, was kann man noch medikamentös in diesen konvolute Risikofaktoren machen?
Also klar, ich kann Blutfette senken, ich kann meinen Blutdruck einstellen. Also ich habe ganz bunten Strauß an Medikamenten, um meinen Blutdruck einzustellen.
Mhm.
Ich habe potenziell die Möglichkeit, Medikamente zu nehmen, die meinen Blutzucker senken, damit ich aus dem Thema Diabetes-Risiko rauskomme.
Sind das die GLP-1, also diese Ozempic oder so? Oder ist das was anderes?
Ja, indirekt. Also komme ich gleich noch zu. Das hätte ich jetzt noch gebracht mit. Ich habe die Möglichkeit, eben auch über Medikamente abzunehmen. Und da kommen wir in den Bereich der Abnehmspritzen zum Beispiel auch, wo es ja wirklich gut geht. Also diese GLP-1-Agonisten, die, wie du schon gesagt hast, Ozempic oder Wegovy oder Mounjaro, da habe ich auch die kommen ja ursprünglich aus der Diabetes-Therapie, also Zuckertherapie, und ich habe eben den Abnehmeffekt auch mit drin. Und damit habe ich auch den Risikofaktor Übergewicht oder Gewicht auch mit am Schirm. Ja?
Haben wir auch mal, wenn das on Detail interessiert, eine Folge zugemacht in dem Ernährungsteil, wo wir am Ende nochmal auf die GLP-1, also diese Abnehmspritze im umgangssprachlichen Ton, mal eingegangen sind, ob man das jetzt verwenden sollte oder nicht. Okay, das heißt, also ich kann also ganz schön viel machen. Das heißt, ich kann meine Blutfette senken. Ich kann meinen Blutdruck senken medikamentös. Ich kann auch meinen Blutzucker senken medikamentös. Und ich kann potenziell, ist nicht so einfach, wie es dann klingt, aber ich kann auch mein Übergewicht quasi reduzieren oder runterkommen mit Medikamenten. Also wir haben einen großen Blumenstrauß da, da zu tun. Was ja schon mal an sich eine schöne Nachricht ist.
Ja, absolut. Also ich habe neben meiner Lifestyle-Optimierung dann, um noch zu verbessern, falls ich nicht zu meinem Ziel komme, eben medikamentöse Möglichkeiten, und damit kann man eigentlich beruhigt dem Ganzen entgegenblicken und sagen, ey, ich habe genügend Punkte, genügend Möglichkeiten, um das alles hinzubekommen. Ich muss mich halt nur drum kümmern.
Ja.
Aber wegbekomme ich es.
Ja. Was ist eine schöne Nachricht, du meinst. Auch da wichtig nochmal zu sagen, also das habe ich festgestellt und für euch als Hintergrund, wenn man mit Markus viel zu tun hat, dann wird man selber immer so zu so einem kleinen Mini-Arzt.
Hobbyarzt.
Ja, zu so einem kleinen Hobbyarzt mit gefährlichem Halbwissen. Nein, Spaß. Ist dann ein sehr, sehr spitzes Feld, das man quasi kennt, aber führt dann dazu, das ist so ein Phänomen. Bei Marco war das, bei Stefan war das, bei mir war es jetzt auch. Wir haben uns erstmal sofort unsere Eltern versucht einzustellen. Also ich habe dann meine Mom erstmal versucht einzustellen, wie das dann so genannt wird. Mal habe ihr gesagt, bitte bestimmt diese Blutwerte, die ihr auch jetzt im Podcast gehört habt.
Ich mache jetzt keine spitzfindige Aussage hinsichtlich Hochrechnung, wie lange sie leben wird. Aber ich hoffe,
länger, dass länger als du Sack. auf jeden Fall. Und dann kam dabei quasi raus, also Werte an sich gut, ein bisschen erhöhtes LDL-Cholesterin. Und sie ist sportlich, aber hat zum Beispiel Ausdauersport länger nicht mehr gemacht. So, und dann war es relativ klar, also bevor man irgendwie anfängt hier mit Medikamenten oder irgendwie so über sowas zu reden, auch sie ernährt sich gesund, sie macht Sport, Kraftsport, Yoga etc. Aber im Ausdauersport hat sie ein bisschen vernachlässigt. Und dann ist es eigentlich klar, oder so war meine Einschätzung, die ich dann auch mit Markus abgesprochen habe und die auch richtig war, zu sagen, hey, schau, dass du erstmal deinen Ausdauersport, deine VO2 Max erstmal hochbekommst. Das wird wahrscheinlich der größte Hebel einfach aktuell für dich sein. Auch da, wenn ihr das versuchen wollt für euch selber oder auch für eure Eltern oder Großeltern, da ist wirklich Fahrradfahren zum Beispiel oder auf den Stepper gehen oder auf den Stairmaster oder laufen gehen, wirklich wahrscheinlich der größte Hebel, ohne ein Medikament, ohne irgendwie was Fancyes, einfach nur Ausdauer.
Ja. Nachdem du ein würdiger Lehrling bist, dahingehend kann ich sehr entspannt sein, was die Einstellung deiner Mutter angeht.
Sehr gut, Obi-Wan. Ja.
Nee, aber wie du sagst, es ist völlig richtig, es ist sicherlich der höchste, größte Hebel, den ich da haben kann in dem Spiel.
Ja. Markus, gibt es sonst noch was zu wissen, wenn man hier jetzt gerade zuhört und das Thema für sich abhaken oder zumindest einschränken möchte?
Ich denke, die Punkte sind genannt. Ich glaube, der Informationsfluss ist hoch heute gewesen. Viel fremde Worte, so gesehen. Also wenn ihr die Punkte angeht und gemanagt bekommt, dann seid ihr sehr, sehr weit.
Und das Krasse ist ja, wir reden hier jetzt nicht über irgendwie eine Optimierung auf dem Papier, ein paar Prozentpunkte. Wir reden hier darüber, wenn man diese Faktoren so einstellt und umsetzt,
hast du 90% der Haupttodesursache unserer Gesellschaft weg. Und das ist krass.
In diesem Sinne, viel Erfolg bei der Umsetzung, ihr Lieben. Und danke, Markus, für deine Zeit.
Danke auch.
Wir erzählen dir, wie du Longevity für dich im Alltag umsetzen kannst. Und zwar machen wir 2 Live-Webinar-Termine, für die du dich ab sofort anmelden kannst. Das Ganze ist 100% kostenlos, findest du unter immocation.de/longevity. Auf keinen Fall verpassen und viel Spaß dabei.